Es reicht. Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg. Was kommt vielleicht als nächstes? Das sind alles keine Zufälle.
Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist Staatsversagen.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Es war eine gute Woche für die AfD. Ein 28-jähriger Afghane, der eigentlich längst das Land hätte verlassen müssen, tötet in einer Kita ein 2-jähriges Kind und einen 41 Jahre alten Mann. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kündigt daraufhin an, sollte er Kanzler werden, werde er noch am ersten Tag seiner Amtszeit ein Einreiseverbot an den deutschen Grenzen verhängen. Und der Bundeskanzler twittert, er sei es leid, dass sich alle paar Wochen solche Taten ereigneten. Bei mir ist der SPD-Innenexperte aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Sebastian Hartmann. Hallo Hartmann.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Was ist für Sie schlimmer, dass Friedrich Merz einen auf Donald Trump macht oder wie hilflos Ihr Bundeskanzler in Sachen Migration aussieht?
Als ich die Nachricht der Tat bekam, ist das ein Schock. Auch als man erkennt, dass wehrlose Kindergartenkinder angegriffen werden. Und dann merkt man, dass so sehr diese großen Volksparteien, die die Republik groß gemacht haben, auseinanderfallen, diese Härte. Also mich hat das schockiert, wie Trump-mäßig da Merz reingegangen ist, anstelle zu erkennen, dass die Union an vielen Stellen Verantwortung trägt und man jetzt eigentlich zusammen überlegen muss, was muss man anders machen, denn so wie es ist, kann es nicht bleiben.
Aber das hat man natürlich bei all diesen Taten gesagt, ist ja nicht die erste. Also es war Hanau, es war Würzburg, es war München. Mir ist noch so ein Meme vor Augen, wo der Politiker erst Bestürzung äußert, dann große Taten ankündigt und dann zur Tagesordnung übergeht.
Tagesordnung gibt es nicht. Wir haben tatsächlich sowohl auf der gesetzgeberischen Seite geschaut, welche Gesetze wir verändern, verschärfen müssen, Stichwort Rückführung. Wir haben aber ein Problem im Vollzug, denn oft sind es Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, wo Behörden Daten nicht richtig übergeben bekommen haben. Der Bezugspunkt Aschaffenburg ist ja nicht nur afghanischer Staatsbürger, sondern auch, dass wie in Solingen der Täter bekannt war, auffällig war, immer wieder auch Drohungen ausgesprochen hat und keiner eingegriffen hat und gestoppt hat. Und das ist ebenso in Magdeburg gewesen, sodass ich als Innenpolitiker sage, wie kann es sein, dass solche Taten angekündigt werden, Gefährdungen ausgesprochen werden und Behörden eben nicht handeln. Sodass also diese Frage nach der Gesetzesverschärfung oder dem härtesten Spruch überhaupt nicht die Lösung ist, sondern die Frage, warum wird geltendes Recht nicht angewandt, warum sind diese Menschen in Deutschland und der Punkt psychische Erkrankung wohl offenbar unter dem Radar liegt, Bedrohungsmanagement, das sind Gefährder, die darf man nicht ohne Aufsicht lassen.
Da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Ich würde gerne nochmal die Merz-Aussage hören. Das hat er nach der Tat angekündigt.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
Was ist an dieser Ankündigung verkehrt?
Sie belegt, dass Herr Merz das Amt vollkommen falsch einschätzt. Denn gerade Deutschland ist ja in Europa ein Land, das nur Binnengrenzen hat. Wir müssen dafür sorgen, dass die Außengrenzen geschützt werden und keinen Dominoeffekt entstehen lassen, dass jetzt über die einzelnen Grenzkontrollen, die praktisch auch nicht umsetzbar sind, das Gegenteil erreicht.
Aber das klappt ja ganz offensichtlich nicht. Also ganz offensichtlich klappt das ja nicht. Ist es dann nicht nur konsequent, mehr zu fordern?
Er produziert eine Fallhöhe, die noch mehr Enttäuschung produziert. Denn wenn ich die 46.000 Bundespolizistinnen und Polizisten sehe, die jetzt im Dienst sind, danke für diesen Einsatz an unseren Außengrenzen, an unseren Flughäfen, frage ich mich, wer Herr Merz diese von jetzt auf gleich abziehen will. Wir haben ja tatsächlich selbst Grenzkontrollen eingeführt. Wir haben die auch notifiziert und angezeigt. Wir haben das deutlich gemacht, auch der EU-Kommission, über dass wir nicht bereit sind, wenn andere Nachbarstaaten Menschen unkontrolliert durchreisen lassen, dass wir das nicht hinnehmen. Wir haben gleichzeitig auch die Schleuserkriminalität bekämpft, weil wir sehen, das ist ein Teil der organisierten Kriminalität. Die Aussage von Merz ist ein bloßer Spruch und er blendet damit aus, auch dass seine Vorgängerin im Amt des CDU-Vorsitzenden Angela Merkel kausal auch verantwortlich ist für die Lage, die wir in Europa haben, als Europa auseinandergefallen ist.
Aber nun sind Sie ja durchaus an der Macht. Also der Kanzler ist ein SPD-Kanzler, Olaf Scholz, der auf diese Tat getwittert hat, es ist eine unfassbare Terrortat. Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Taten zutragen. Da schreit jetzt jeder Bürger da draußen, ah ja, dann tu doch was. Warum tut er nichts?
Wir haben genau diesen Punkt nach Solingen auch stark gemacht und deutlich gesagt mit den Ländern, warum die ihr für die polizeiliche Gefahrenabwehr verantwortlich seid, die die Flüchtlingsunterkunft in eurer Verantwortung habt, in Unionsinnenministerien. Warum schaut ihr nicht hin, wer dort ist? Und warum meldet ihr diese Personen nicht für die Abschiebeflüge an, die nach Bulgarien ja gehen? Denn das ist ein EU-Land. Beides Mal, wie in Solingen, wie in Aschaffenburg, war Bulgarien zuständig. Und die Länder blockieren. Es hilft jetzt nicht der größte Spruch, sondern dass wir tatsächlich mit diesem europäischen Asylsystem vorankommen. Deswegen die Aussage, es tut sich nichts, ist nicht aus meiner Sicht zutreffend. Es fehlt die Konsequenz, das geltende Recht auch anzuwenden. Es ist inakzeptabel.
Das hat Olaf Scholz gesagt nach der Tat.
Es gibt offensichtlich Vollzugsdefizite, insbesondere in diesem Fall bei den bayerischen Behörden, die ein großes Problem sind. Darüber müssen wir diskutieren. Und es muss dafür gesorgt werden, dass sie die Sachen ändern. Die Regierung wird alles dafür tun, dass wir den Kurs fortsetzen, den wir eingeschlagen haben, ganz praktisch.
Würden Sie dieses Statement, wenn Sie an der Tür klingeln, der Eltern, die ihr zweijähriges Kind gerade durch einen Anschlag verloren haben, auch so sagen? Wir tun schon eine ganze Menge und wir müssen unseren Kurs weiterführen.
Ich habe selbst mit dem Vater eines getöteten Mädchen schon einmal persönlich sehr lange mich ausgetauscht, weil dieser Austausch sein muss. Denn das ist etwas, was unfassbar ist. Ich bin selber Vater. Das Alter ist auch das meiner Tochter. Das ist etwas, was einen natürlich ins Mark trifft. Und natürlich würde ich das, und das hat auch der Bundeskanzler nicht in dieser Konstellation gesagt. Er hat etwas erklärt für die Regierung, auch für sein persönliches Inneres, aber das ist nicht das, was man einem nahen Angehörigen sagt, der eine so grausame Tat erlebt hat. Vor allen Dingen, das ist etwas, wo ich jedem Polizisten, jedem Psychologen auch dankbar bin, die mit so etwas konfrontiert sind. Und deswegen danke an die Einsatzkräfte, aber das ist nicht das, was man den Eltern sagen kann und das sollte man auch nicht tun. Das hat der Bundeskanzler auch nicht gemacht.
Nein, aber jedes Elternteil, ich glaube, es muss nichts Schlimmes passieren, aber jeder erwartet natürlich, dass etwas Konsequentes passiert. Und das war ja nun, da sind wir uns, glaube ich, einig, keine Terrortat. Das ist nachweislich keine Terrortat gewesen, sondern es war ein 28-jähriger Afghane, der in diesem Land gar nicht mehr sein dürfte. Also ist doch die logische Konsequenz, wir haben 42.000 ausreisepflichtige Menschen, also Menschen, die abgeschoben gehören, weil sie hier nicht mehr sein dürfen. Wir schieben im großen Stile ab, hat der Kanzler angekündigt. Er tut es aber nicht.
Als wir die Regierung übernommen haben, waren in diesem Land 305.000 Menschen vollziehbar ausreisepflichtig. Wir haben das sehr pragmatisch gelöst, indem wir uns mal angeschaut haben, wer ist das überhaupt? Das sind Menschen, die teilweise sehr gut unsere Sprache sprechen, die hier Steuern zahlen, die integriert sind. Den Menschen haben wir ein Chancenaufenthaltsrecht geboten, weil wir gesagt haben, wir legalisieren euren Aufenthaltsstatus, ihr zahlt ja Steuern, ihr haltet euch an Recht und Gesetz und Regeln. Das hat etwa 140.000 Menschen betroffen. Es war nicht hinnehmbar, dass wir eine so Zwischensituation hatten. Auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, wir priorisieren Gefährder und Straftäter und dass der Bund auf die Länder angewiesen, die das eben, die sind für die Abschiebung zuständig und nicht der Bund, dass wir dann eben sagen, die müssen prioritär zurückgeführt werden. Und auf die Tat von Solingen ist ganz klar auch nochmal deutlich gemacht worden, dass hier Dublin das Entscheidende ist. Es ist nämlich ein europäisches Asylrecht und kein deutsches Asylrecht. Es kann nicht sein, dass Deutschland es anwendet und andere europäische Staaten nicht. Und dass wir jetzt diese Tat und ihre Folgen diskutieren unter der Überschrift Verschärfung eines bestimmten Rechts, täuscht über eine Sache hinweg. Das muss ich so klar sagen. Die Union führt in vielen Ländern die Innenministerien und die Union, die gemeinsam mit uns verantwortlich trägt, blendet aus, dass sie die Behörden geführt haben, die versagt haben, diese Menschen zurückzuführen. Deswegen unterstreiche ich den Teil ihrer Aussage. Dieser Mann hätte nicht hier sein dürfen.
Ja, aber das ist so ein Fingerzeig auf andere. Nancy Faeser, ihre Innenministerin, also die SPD-Bundesinnenministerin, hat das auch getan.
Für die Abschiebung sind die Länder vor Ort zuständig. Wir stellen fest, dass wir zu wenig Abschiebehaftplätze haben. Und ja, wir haben hier Vollzugsdefizite. Das ist wirklich wahr.
Und genau das möchte doch wirklich keiner mehr hören, dass der eine sagt, der ist schuld, die sagt, der ist schuld und der dritte sagt, der ist schuld. Vielmehr steht auch die Frage im Raum, wie wird das Problem gelöst? Und wenn ein Kanzler ein Thema setzen will, kann er das doch tun oder sind Sie da anderer Meinung?
Ich stimme dem zu, denn der Bundeskanzler hat die Länder ja aufgefordert, mehr Abschiebehaftplätze einzurichten.
Ja, aber wir haben, ich glaube, 700, glaube ich, dieser Plätze. Es sind 42.000 ausreisepflichtige Menschen, die keine Duldung besitzen. Manche sind offensichtlich auch psychisch krank und rennen mit einem Messer durch die Gegend. Und wir kriegen die nicht los.
Das ist doch ein Problem, oder nicht?
Natürlich ist das ein Problem. Deswegen fordern wir ja die zuständigen Länder auf, diese Plätze auch zu schaffen. Ich habe ja auch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen kritisiert, dass sie darauf stolz war, den Abschiebehaftplatz sogar zu reduzieren oder keine Einrichtung zu bauen. Und ich bin es übrigens auch leid, dass jetzt hier das Schwarze-Peter-Spiel gepriemen wird, dass gesagt wird, die einen sollen das und die anderen jenes. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass sich die demokratischen Kräfte zusammenraufen. Und da arbeiten wir in einem föderalen Staat, Bund und Länder zusammen. Wenn es jetzt aber so ausreichend ist, dass man angeblich nur vergessen hat, ein einziges Gesetz zu verschärfen oder möglicherweise auch der Bundespolizei das erste Mal die Kompetenz für die Abschiebung zu geben. All das kann man tun, das kann man miteinander verabreden. Das ist aber Gesetzgebung für die Zukunft. Ich bin interessiert daran, dass das geltende Recht angewandt wird und Polizistinnen und Polizisten auch durchgreifen können. Und es ist Gott sei Dank auch so im föderalen Staat, und das ist eine gute Lehre, dass wir da die Länder haben, die tatsächlich die Polizei und ihre Behörden und auch die Strafverfolgung führen. Das ist ein Konsens in der Republik bisher gewesen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Union, nur um abzulenken, das aufkündigen will.
Das heißt, unterm Strich, das, was da passiert ist, ist Staatsversagen?
Das ist ein Behördenversagen.
Staatsversagen insgesamt?
Der Staat, das sind wir gesamt. Ich möchte hier viele Menschen, die jeden Tag ihren Dienst tun, die im Einsatz sind, gerade unsere Polizistinnen und Polizisten, die übrigens ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren, Einsatzkräfte nicht in eine solche Gesamthaftung nehmen.
Die meine ich auch nicht. Ich meine die politische Verantwortung. Also die politisch Verantwortlichen in Deutschland haben die gemeinsam versagt bei diesem Thema.
Die gehören nicht in einen Topf, sondern jeder trägt persönlich konkret seine Verantwortung. Die muss jeder Landesinnenminister konkret für sich beantworten.
CDU-Länder mehr als SPD-Länder?
Das habe ich nicht gesagt. Jeder Innenminister muss seine Verantwortung beantworten. Ich nehme auch nicht hin, dass wir die Länderinnenminister in einen Bundestagsinnenausschuss einladen, sie sich dem Gespräch verweigern und damit nicht den Fragen stellen, auch nicht den der Journalisten.
Wie groß sehen Sie selber die Gefahr, dass, wenn sich die demokratischen Parteien streiten, SPD und CDU um das Migrationsthema, je lauter das passiert, desto stärker wird der rechte Rand, sprich die AfD?
Wenn wir den Streit vernünftig führen, und Streit gehört zur Demokratie, dass man sagt, wir haben Konzept A und Konzept B und erkennen auch unseren Teil der Verantwortung an, ist das genau die demokratische Auseinandersetzung, die wir brauchen. Und ich finde, wir haben klare Wahlmöglichkeiten zu dieser Bundestagswahl, weil wir nämlich das Thema Asyl und Migration nicht ausschließlich aus dem Blick eines Straftäters, einer verschwindend kleinen Gruppe sehen, sondern dass wir damit konfrontiert sind, dass übrigens auch innerhalb von kürzester Zeit viele Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind. Also wir versuchen das gesamt zu betrachten. Darüber müssen wir streiten, auch wie wir den Krieg in der Ukraine beenden. Denn Putin, Stichwort rechte Ränder, die AfD profitiert doch davon, dass ihr Idol Putin diese Kriege führt in Syrien und in der Ukraine. Wo kommen denn die Geflüchteten her? Syrien, Afghanistan sind destabilisierte Regionen, die durch Diktaturen destabilisiert worden sind. Also sind doppelter Nutznießer. Aber darüber, dass wir hier auch in aller Härte und Klarheit über diese Punkte sprechen, zeigt es doch, es gibt doch auch jede Menge demokratische Politiker und Politiker, wenn sie das nächste Woche mit der Union machen, wird es doch ähnlich verlaufen, die sich den Fragen stellen.
Man hat nur gerade den Eindruck, gerade nach der Äußerung Friedrich Merz, er meint es ernst. Bei Olaf Scholz hat man den Eindruck nicht. Teilen Sie das?
Nein, Friedrich Merz nehme ich überhaupt nicht ernst, denn er hat selber über keinerlei Regierungserfahrung in der Vergangenheit beweisen können.
Naja, aber er kündigt hier klar an. Klar, er hat keine Regierungserfahrung, das wird ja immer wieder genannt, als sein großer Maluspunkt, dass er das dementsprechend, schließt man daraus, ja auch nicht können kann. Auf der anderen Seite hat Olaf Scholz in den letzten 4 Jahren sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Am Ende des Tages ist seine Regierung kläglich gescheitert und die Leute trauen ihm bei dieser Frage der Migrationspolitik ganz offensichtlich eine Lösung nicht zu.
Die Entscheidung treffen wir Bürgerinnen und Bürger gemeinsam am 23. Februar. Die Entscheidung wird auch sicherlich einbeziehen, dass wir die Verantwortung übernehmen nach Angela Merkel und Horst Seehofer, die CDU-CSU sich komplett zerstritten hat über die Migrationspolitik. Ich habe das ja live miterlebt, dass die sogar in getrennten Fraktionssitzungen nicht mehr einig wurden. Und ich sage Ihnen, wenn eine Ursula von der Leyen eine Zahl von Programmpunkten ankündigt gegen europäische Fluchtbewegungen, ein Horst Seehofer 65 Punkte ankündigt als Innenminister und eine Angela Merkel am Ende nichts tut, werden das viele Bürgerinnen und Bürger nicht vergessen haben.
Das ist ja alles Schnee von gestern, das ist ja alles alt. Das sind ja alles alte Leute, alte Themen, tatsächlich Geschichten der Vergangenheit. Es geht da jetzt wirklich mit dem Blick in die Zukunft. Probieren wir es mal anders. Wenn sich CDU und SPD jetzt in dieser Frage so hart angehen und Merz hat gesagt, er stellt einen 5-Punkte-Plan auf in Sachen Migration, da gehört diese Abweisung an der Grenze beispielsweise mit dazu, die ist nicht verhandelbar. Das heißt, eine große Koalition zwischen Ihnen, der SPD und der CDU, kann es unter Kanzler Merz nicht geben. Richtig?
Wir halten uns an Recht und Gesetz. das europäische Recht gilt. Das, was wir dort tun können, machen wir. Wir haben ja auch Grenzkontrollen eingeführt. Wir weisen auch an der Grenze zurück. Aber eine pauschale Zurückweisung von Personen, die keine Papiere haben, scheitert doch an der Realität. Es fliehen Menschen aus Ländern, die haben tatsächliche Fluchtgründe. Das sind Menschen, die am Leben verfolgt werden, die politisch verfolgt werden. Es gibt Menschen, als Frauen werden sie aufgrund ihres Geschlechts verfolgt oder ihrer Religion. Es gibt doch das Grundrecht auf Asyl. Dass ich da möglicherweise keine Papiere habe, weil ich aufgegriffen werde oder sogar in den Fängen von Schleusern, weil wir reden überhaupt nicht über die Tausenden von Menschen, die umkommen auf diesem Weg, ihr Leben einigermaßen zu retten. Das ist etwas, was eigentlich ein humanitärer Grundsatz ist. Und genau dieser Konsens kann doch nicht aufgekündigt werden, indem es ausreicht, keine Papiere zu haben. Denn dann muss doch die Papierlage geklärt werden, indem Identität geklärt wird und dann geklärt wird in einem Rechtsstaat. Hat dieser Mensch Anspruch auf Asyl? Das war bisher Konsens zwischen den demokratischen Fraktionen. Ich sage Ihnen, die SPD wird die humanitären Grundsätze der erfolgreichen Bundesrepublik Deutschland, auch unserer Verfassung, nicht über Bord werfen, um den einen oder anderen Prozentpunkt in Umfragen vielleicht zuzulegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine christdemokratische, christliche Volkspartei das tatsächlich zum Prinzip ihrer Politik macht. Aber eine Koalitionsverhandlung vor dem Wahltag führe ich nicht. Ich weiß aber, dass viele...
Naja, aber das steht, viele, liegt ja auf der Hand jetzt. Also wenn er sagt, das sind meine 5 Punkte, Sie sagen gerade, das ist nicht machbar, das wollen wir nicht, das ist zu hart, da kuschelt er sich an die AfD, dann ist doch, das ist doch unvereinbar mit Ihren Werten als SPD. Und dementsprechend, das ist für mich erstmal eine kausale Logik, kann es keine Koalition mit der CDU geben, oder nicht?
Ich habe nicht gesagt, dass das zu hart, nicht machbar ist, sondern ich habe gesagt, das scheitert an Recht und Gesetz. Es ist eine Grundlage, die wir haben. Wenn die Idee der Union ist, das europäische Asylrecht zu sprengen, wird sich das für Deutschland doppelt rächen, weil sich der Rest dann auch nicht mehr dran hält. Dann werden wir wieder eine Situation erleben wie 2015, wo plötzlich 1 Million Menschen gekommen sind, die einfach nur durchgereist sind. Eine solche Situation möchte ich nie wieder erleben. Dass alle demokratischen Kräfte miteinander am Ende über eine Regierung verhandeln müssen, ist vollkommen klar. Aber wenn die Union tatsächlich erwartet, den Rechtsbruch, dann ist das keine Möglichkeit, eine Koalition zu schaffen.
Aber Sie sagen jetzt immer nur, was nicht geht. Was geht denn? Sind Sie auf Scholzens Position, dass Sie sagen, wir sind ehrlich gesagt schon ganz gut beim Thema Migration, wir haben eine Menge erreicht, weiter muss es gehen mit diesem Programm?
Ich bin für ein europäisches Asylrecht. Das bedeutet, dass alle europäischen Mitgliedstaaten sich daran halten. Ich bin für den europäischen Außenrechtsschutz, dass wir eine Außengrenze auch schützen und dort die rechtsstaatlichen Verfahren durchführen und keinen einreisen
lassen. Aber wie denn ganz konkret? Es funktioniert ja ganz offensichtlich nicht.
Die Bundesregierung hat Migrationsabkommen verhandelt. Wir haben das europäische Asylsystem auf europäischer Ebene verhandelt und innerhalb von einem Jahr sollen jetzt die Regelungen umgesetzt werden. Wir haben der Union angeboten, dass Deutschland das erste Land ist, das diese Vereinbarung auf europäischer Ebene tatsächlich in nationales Recht überführt. Dass das nicht mit dem Sofortismus und sagen, jetzt sofort, absolut, ein Satz ins Gesetzblatt und alles wird gut. Man darf hier auch niemanden belügen.
Naja, aber wir wollen ja, also Sie wollen genauso wie alle anderen auch, offensichtlich diese 42.000 ausreisepflichtigen Menschen, die hier nicht sein dürfen, wo die Gefahr vielleicht sogar besteht, dass die im Falle eine ähnliche Tat begehen. Wie wollen Sie die einigermaßen zeitnah abschieben? Darum geht's, ganz konkret.
Wenn ich jetzt CDU-Innenminister wäre und dafür zuständig wäre und nicht Abgeordneter im Deutschen Bundestag, der das Gesetz schafft, dann würde ich tatsächlich das Angebot des Bundeskanzlers annehmen, das Dublin Center einrichten und das Angebot des Bundes, die Rückführung in den zuständigen europäischen Staat zu übernehmen. Und ich erinnere daran, dass die Bundesregierung die erste Bundesregierung war, die sogar Geflüchtete, nicht Schutzberechtigte, die waren keine Geflüchteten und Straftäterinnen und Gefährder, nach Afghanistan zurückgeführt hat.
In aller Klarheit und Härte. Eine einzige Maschine war das. Eine einzige Maschine.
Eine Maschine.
42.000 Leute. Eine einzige Maschine. Wie viel passen da rein? 149 Leute, glaube ich.
Die Zusammenrechnung, ich könnte Ihnen auch einen Airbus mit 500 Plätzen bringen, wird an der War's Stelle nicht funktionieren. Denn es gibt tatsächlich europäische Staaten, die zuständig sind. Nochmal, Deutschland ist nicht alleine zuständig. Wir können sagen, Deutschland tritt aus der EU aus. Ist das die Alternative für Deutschland? Das soll es sein? Die Sprengung des europäischen Asylrechts? Deutschland first, alleine? Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und wir sollten Europa auch nicht nur auf ein zu Teilen dysfunktionales Asylsystem reduzieren. Und ich bitte um eins, weil ja Menschen auch jetzt 42.000 Menschen hören. Es sind nicht alle Gefährder. Es sind nicht all diejenigen, die zum Messer greifen. Es gibt auch Menschen, die hier um Asyl nachsuchen. Die haben im rechtsstaatlichen Verfahren mitgeteilt bekommen, du hast keinen Anspruch, du musst gehen. Die sind überhaupt nicht diejenigen, die zum Messer greifen oder Gewalttaten verüben, aber müssen klären, dass die wieder gehen. Und warum gehen sie nicht? Weil Papiere fehlen, weil Mitgliedstaaten, die Heimatstaaten sind, sie nicht annehmen und sagen, das ist nicht mein Staatsbürger. Dafür haben wir doch Migrationsabkommen geschlossen. Die hatte die Regierung davor nicht geschlossen, weil wir die Heimatstaaten dazu zwingen wollen, nehmt eure Staatsbürger zurück. Wir arbeiten daran. Aber ich muss Ihnen sagen, wir haben auch eine Situation geerbt, die mir so auch nicht gefallen hat, denn es kann nicht sein.
Ja, die Diskussion gefällt mir irgendwie nicht. Das sagt irgendwie immer jeder. Wir haben so eine schlimme Situation geerbt von der Vorgängerregierung. Und Sie waren doch selber ewig in der Regierung, ob in der Großen Koalition oder jetzt in der Ampelkoalition, sogar mit einem verantwortlichen Bundeskanzler. Ich will nochmal zum Friedrich-Merz-Zitat zurück. Reist er mit dieser Forderung eines faktischen Einreiseverbotes die Brandmauer zur AfD ein?
Ja.
Also kuschelt er sich damit an die AfD heran?
Ja.
Warum?
Das müssen Sie ihn fragen. Ich glaube. Nee,
warum meinen Sie das? Warum ist das so aus Ihrer Sicht? Also wenn er fordert, wir wollen, ob das jetzt an dieser Stelle praktikables Problem ist, dann muss man das lösen. Aber die reine Forderung, wir dürfen es nicht zulassen, dass Illegale ins Land kommen, ist das eine Anbiederung an die AfD?
Das ist die zweite Frage. Er hat ja erklärt, dass er eine demokratische Mehrheit mit der AfD akzeptiert. Und das ist das Problem. Das ist keine Aussage darüber, nee, dass...
Das hat er nicht gesagt, das ist falsch. Er hat gesagt, dass er das einbringen möchte nächste Woche im Bundestag, diesen Vorschlag. Und jeder, der mitstimmen möchte, kann das tun. Was ist daran ein Anbiedern an die AfD? Das
ist eine Änderung der Geschäftsgrundlage, weil bislang die Union mit der Ampelregierung beziehungsweise auch mit der rot-grünen Bundesregierung vereinbart hatte. Das weiß ich ja, weil viele Sicherheitsgesetze eben nicht gekommen sind, da die Union sich geweigert hat, dem zuzustimmen. Zum Beispiel das Sicherheitspaket ist blockiert worden von der Union. Dass da die Union gesagt hat, wir bringen das deswegen nicht ein, es sei denn, wir sind uns einig, weil wir keine Zufallsmehrheit mit der AfD wollen. Das hat sich übers Wochenende geändert. Damit muss ich eben jetzt in dieser Situation umgehen, dass Herr Merz uns per Medien mitteilt, dass er die Geschäftsgrundlage verlassen hat.
Wie viel Verantwortung sehen Sie gerade in Ihrer Partei, aber auch in der CDU, bei den Grünen, bei der FDP, dass man es irgendwie hinkriegen muss? Egal in welcher Konstellation, weil sonst 2029 die Gefahr real wird, dass die Rechten vielleicht sogar die Mehrheit übernehmen.
Wahltage sind für mich die herausragenden Tage der Demokratie. Ich habe doch keine Angst vor dem Wahltag. Man muss was Gutes dafür tun, dass man Zustimmung bekommt. Aber ob da jetzt irgendwann eine andere Regierungskonstellation ist, also das Gegenteil ist der Fall. Ich finde es sogar gut, dass sich über Wahlen Dinge ändern können. Darum gehen wir doch zur Wahl. Also ich fürchte mich davor überhaupt nicht. Ich sage aber nur, wir müssen mit der AfD anders umgehen. Die Vorschläge sind nicht praktikabel. Und ich halte es für grundfalsch, wie die Union zu agieren, sogar Wordings zu übernehmen. Vor 5 Jahren sprach die AfD von Asylwende. Migrationsschwämme, das sind Worte, die ich jetzt plötzlich aus der demokratischen Mitte höre. Das ist nicht akzeptabel.
Sie sind ja unser Kandidat im Rhein-Sieg-Kreis und sind natürlich in vielen Orten, an vielen Haustüren, auf vielen Plätzen unterwegs. Was bekommen Sie von den Menschen gespiegelt? Jetzt gerade bei dem Thema, weil man ja auch weiß, Sie sind innenpolitisch verantwortlich in der SPD und kennen sich da extrem gut aus.
Es gibt Sorge um das Zerbrechen des demokratischen Konsenses. Sie sind sorgenvoll, weil wir auf eine erfolgreiche Republik schauen. Wir reden sehr viel über Migration. Es gibt aber auch Dinge, die persönlich bedrückend sind. Es gibt oft die Rückmeldung, dass man nicht die Radikalen in der Verantwortung oder Mehrheit sehen will. Aber es gibt auch die Erwartungshaltung, dass Dinge besser funktionieren. Das muss aber nicht automatisch nur auf diese abstrakte Ebene sein. Also man ist ja selber nicht von einer Abschiebung betroffen oder möglicherweise einer Kontrolle, sondern dass der Weg zum Amt zu lang ist, dass bestimmte Dinge wie die Bahn funktionieren. Es funktioniert der Staat, fällt die Bahn aus? Warum stehen wir im Stau? Also dass die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens, da gibt es eine klare Erwartungshaltung, dass das besser wird. Das sind Dinge, die da zurückkommen und natürlich die Sorgen. Wir haben über Trump an anderer Stelle schon gesprochen, über das, was in Amerika passiert, wenn die Populisten tatsächlich die Verantwortung übernehmen.
Hätte man all diese Themen mit Boris Pistorius nicht viel, viel besser erklären können?
Der ist doch dabei. Ein guter Verteidiger.
Als Kanzlerkandidat?
Die SPD hat eine Reihe guter
Sie hätten ihn doch gewollt, sind Sie ehrlich. Sie hätten, weil Sie genau wissen, wie mit allen anderen, wir hätten viel bessere Chancen gehabt als mit Olaf Scholz, dem gescheiterten Gesicht dieser Regierung.
Die Regierung ist nicht gescheitert.
Nicht?
Wir haben mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten und wir haben unter schwierigsten Rahmenbedingungen bewiesen, dass es geht.
Ist das schon die Cannabis-Legalisierung, die da durchgreift oder was ist das bei Ihnen? Diese Regierung ist nicht gescheitert, bitte?
wenn die FDP sich vom Acker macht und wir am Ende dann tatsächlich feststellen, es geht nicht, weil wir unterschiedliche Konzepte haben in der Wirtschaftspolitik, dann gehört es doch dazu zu erkennen, dass man sich trennt. Und ich finde es auch richtig, dass man über diese Frage eine Entscheidung herbeiführt am 23. Februar.
Also Sie glauben wirklich, nicht weil Sie das jetzt als SPD-Mann sagen müssen, sondern Sie glauben wirklich, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler wird?
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Ich war ja einer der Ersten, die ihn damals als Kandidaten vorgeschlagen haben in Nordrhein-Westfalen. Ich kann mich noch gut dran erinnern.
Auf was hoffen Sie denn, dass Friedrich Merz irgendwo im Hintergrund anfängt zu lachen, oder?
Das Scheitern eines anderen kann ja nicht das eigene Konzept sein, aber ich denke, dass diese Woche die entscheidende Woche war, weil das Einreißen der Brandmauer und das Akzeptieren einer anderen politischen Mehrheit, wir sehen in Österreich, was das bedeutet, wo sich die konservative Volkspartei plötzlich wieder den Aussagen mit den Rechtsradikalen zusammengetan hat. Das sehen doch die Wählerinnen und Wähler jetzt. Und dann sage ich, werben wir doch für den, der besonnen ist, verlässlich ist. Und wenn Herr Merz sich in der nächsten Woche korrigiert, dann braucht er gar nicht zu lachen, sondern dann wird man sehen, dass genau er seine Meinung ändert, schneller als eine Drehtür sich dreht.
Würden Sie meinem allerersten Satz unseres Gesprächs zustimmen? Es war eine gute Woche für die AfD?
Ich habe geschluckt, weil es kann nicht gut sein, wenn Menschen ermordet werden und davon andere profitieren. Und mir fiel ein Satz ein, den ein ranghoher AfD-Funktionär gesagt hat, geht es Deutschland schlecht, geht es der AfD gut. Das kann nicht das Konzept sein. Was ist das für eine Liebe zur Gesellschaft oder auch Patriotismus, ein Land scheitern zu sehen oder eine Gesellschaft zerbrechen zu sehen und davon zu profitieren. Es ist unendlich zynisch und verachtenswert.
Eine extrem spannende Sitzungswoche liegt vor uns in Berlin. Sie reisen jetzt gleich nach Berlin und bin sehr gespannt, wahrscheinlich genauso wie Sie, wie die Woche wird. Vielen Dank fürs Gespräch, Sebastian Hartmann.
Danke.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.